Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
An einem Tag wie heute sind die Schlagzeilen beim Tennis eher zweitrangig, denn die Europawahl hat die Schlagzeilen dominiert. Aber wir hatten an diesem ersten Tag bei den French Open schon eine herausragende Anzahl von richtig guten Spielen und guten Ergebnissen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Daily Tour de Jour hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Die nächsten 15 Tage bekommt ihr täglich von uns die neuesten Informationen aus Paris beziehungsweise dann die Spielzusammenfassung. Mein Name ist Andreas Thies und auch bei diesen 15 Ausgaben wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich werde die ganzen 15 Ausgaben nicht dabei sein. Philipp wird dabei sein, deswegen wollte ich das nochmal sagen. Wir hatten einen guten ersten Tag hier, oder?
Schon, würde ich sagen. Ich glaube, viele im Tennis, und da schließe ich mich durchaus ein, sehen diesen Sonntagstart ab und an oder vielleicht sogar über die Jahre kritisch, aber er sorgt schon dafür, dass die ersten oder dass die erste Runde entzerrt wird, dass eben auch viele Matches mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie das sonst wahrscheinlich bekommen würden. Und ich denke, für uns ist es jetzt nicht schlecht, dass die erste Runde über diese drei Tage stattgefunden hat. Heute natürlich wirklich ein bisschen im Schatten der Europawahl und Formel 1 und was da auch immer noch alles war, aber eben fürs Turnier oder für uns Berichterstatter gut. Ich kann mir vorstellen, für die Spieler und Spielerinnen, die heute ausgeschieden sind, eher nicht so der Knaller.
Nee, aber dafür habt ihr, beziehungsweise für die Nachrichtenlage habt ihr ja uns, habt ihr ja Chip in Charge und wir haben euch auf Twitter und auf Facebook schon den ganzen Tag informiert und wir werden uns euch auch jetzt informieren über den Tag, wie er gelaufen ist. Und wir fangen an mit einem Spiel, was heute Morgen gleich um 11 Uhr geschehen ist. Das Spiel von Angelique Kerber gegen Anastasia Potapova. Ich weiß nicht, ich kann mich an meine Worte erinnern aus der Vorschau, wo ich gesagt habe, gegen Potapova sollte eigentlich noch hinhauen, aber dann gegen Vondrousova könnte es schwierig werden. Jetzt war es heute schon schwer geworden. Angelique Kerber hat verloren mit 4:6 und 2:6 und ihre French Open 2019 waren kurz nach 12, waren um 12:30 ungefähr beendet. Sie hat kein gutes Spiel gemacht. Ihr sah man den Trainingsrückstand an, ihr sah man dann auch die fehlende Matchpraxis an. Sie war erst 2 Wochen krank, dann war sie in Madrid umgeknickt, hatte dann 10 Tage nicht trainieren können und wirkte jetzt auch zu heute nicht zu 100% fit. Am Ende hat Anastasia Potapova trotzdem sehr verdient gewonnen. Und ich habe mir schon zwischendurch die Frage gestellt, eine ganz fitte Angelique Kerber, die hätte auch Probleme gegen Potapova bekommen, denn die hat meiner Meinung nach heute sehr beeindruckend gespielt. Wie geht's dir?
Würde ich zustimmen. Potapova ist natürlich eine interessante Spielerin. Wenn man sie ansieht, dann fällt einem auf, die Vorhandtechnik ist ein bisschen wackelig und die kann bei ihr auch dazu führen, dass sie Matches verliert, in denen sie eigentlich die bessere Spielerin ist. Die Rückhand sehr solide. Aber was sie auszeichnet und ich denke von vielen unterscheidet, ist einfach, wie abgebrüht und nervenstark sie ist. Und das hat sie in ihrer recht jungen Karriere bisher ausgezeichnet. Was ihr quasi fehlte an, naja, jetzt einfach Schlagtechnik, an Solidität, das konnte sie immer wieder durch wettmachen, dass sie eben ihre Nerven behalten hat in vielen, vielen Matches. Und das, denke ich, hat man heute auch gesehen. Ich denke, da sind nicht oder wären nicht wenige Spielerinnen gewesen, vielleicht auch Spieler, die das Match noch abgegeben hätten. Es war ja so gewesen, Potapova führte mit 6:4 und 4:0. Und da sah Kerber einfach so aus, als sei sie aus dem Match raus. Und dann ging der Aufschlag weg von Potapova und dann ging schnell auf 4:2. Und dann hat sie das Match aber noch geholt. Und ich denke, das ist etwas, was sie auszeichnet, was sie auch im Touralltag auszeichnet. Ihr wurde einst eine große Karriere vorausgesagt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie wirklich mal in die Riege zum Beispiel einer Kerber aufsteigen wird. Aber was sie heute gezeigt hat, war eben dahingehend nicht ungewöhnlich, dass sie diese Nervenstärke hatte, dass sie so solide gerade von der Vorhand war. Das war vielleicht eine Überraschung. Und sie hatte in diesem Jahr noch nicht die großen Resultate. Von daher für sie natürlich herausragend, kann man nicht anders sagen, dass sie das geschafft hat. Für Kerber eine Enttäuschung. Da denke ich, kann man das schon aufs Körperliche zurückschieben, das dann ja auch einfach zu so einer fast passiven Körperhaltung geführt hat. Aber ich denke, hier können wir durchaus auch ein großes Lob an Potapova geben.
Absolut, wir müssen ein großes Lob an Potapova geben. Sie hat denn sie hat viele Winner geschlagen. Sie hat die gleiche Anzahl an Unforced Errors wie Angelique Kerber gehabt und das fiel dann gar nicht so auf in diesem Match, in dem Angelique Kerber quasi immer hinterherlief. Und es war natürlich der Knackpunkt. 4:5, 4:0 führte Angelique Kerber bei eigenem Aufschlag. Und dann holte sich Potapova noch den Satz. Das hat so ein bisschen dann den Knick gegeben. Dann führte sie 4-0 im zweiten Satz. Kerber kam ran auf 4-2 und dann am Ende 6-2 für Anastasia Potapova. Kerber wird sich jetzt auf Wimbledon vorbereiten, auf die Rasensaison. Sie muss erstmal wieder zu 100% fit werden. Sie hat gesagt, für sie war schon ein Erfolg, überhaupt anzutreten. Sie wirkte jetzt nicht sonderlich konsterniert. Konsterniert kann sie über die Sandplatzsaison sein, weil die war nun wirklich eine Katastrophe insgesamt. Dadurch, dass sie krank geworden ist, dadurch, dass sie verletzt war. Insgesamt, glaube ich, da kann sie einen Haken dran machen. Die brauchst du nicht nochmal, so eine Sandplatzsaison.
Wir sprechen ja auch häufig so ein bisschen über ihr Jahr und es verläuft ja oft etwas ähnlich, zumindest über die letzten 3-4 Jahre. Wir haben häufig diesen starken Saisonstart, die recht schnellen Courts in Australien kommen ihr natürlich sehr entgegen, da kann sie quasi perfekt ihr Spiel aufziehen, dann wackelt es häufig so ein bisschen im Nahen Osten und bei den größeren Turnieren in Nordamerika, dann in Stuttgart häufig noch das Auf, weil einfach dieser Belag ihr so liegt, dann die schwächeren Resultate in Rom und Madrid, wo dann in diesem Jahr eben die Verletzung dazu kam, French Open in den letzten Jahren häufig wackelig gewesen, Ausnahme natürlich im letzten Jahr, und dann geht's auf dem Rasen aber normalerweise richtig steil durch die Decke, denn da ist ihre Stärke und ich denke, da konnte man heute auch einen guten Unterschied sehen und generell, was ihr fehlt vielleicht auf dem Sand, sie ist dann doch mehr Konterspielerin als, sagen wir zum Beispiel eine Simona Halep. Simona Halep, beste Sandplatzspielerin, die wir im Moment wahrscheinlich haben, auch eine Konterspielerin, aber eben eine, die mehr Pace auf den Ball geben kann, die selber mehr die Ballwechsel gestalten kann. Und Kerber braucht schon ein gewisses Tempo. Und das kriegt sie ja zum Beispiel in Wimbledon perfekt. Da kommen die Bälle flach, das Tempo ist recht hoch. Das heißt, sie kann kontern, sie kann noch mehr quasi dem, ja, sie kann nochmal den Ball beschleunigen. Und das ist auf Sand eben nicht ihr Ding. Und das ist ja so ein bisschen, wie man sie auch auf anderen Belegen quasi besiegen kann, indem man ihr nicht das große Tempo gibt, indem man nochmal hohe Bälle reinspielt und so weiter. Und das ist ein bisschen der Unterschied bei ihr, bei den Belegen. Das ist ein klar oder signifikanter als bei anderen Spitzenspielern, Spitzenspielerinnen und Spitzenspielern. Aber ja, das ist so ein bisschen, was wir über die Karriere von Kerber gesehen haben. Und genau deswegen, solange sie körperlich fit ist, würde ich mir, wenn ich Kerber-Fan wäre, auch keine Sorgen machen, was Wimbledon angeht. Das dürfte ihrem Spiel einfach wieder perfekt entgegenkommen. Und wir haben es die ganze Zeit gesagt, dabei bleibe ich auch dabei, sie ist eine der absoluten Favoritinnen in Wimbledon. Sicherlich Top 5 Favoritin dort auf den Titel, solange sie fit ist.
Anastasia Potapova trifft jetzt auf Markéta Vondrousova und die wird von vielen hier schon so ein bisschen als Dark Horse gehandelt. Und die hatten wir vorher schon auch dick umkringelt, als die Auslosung kam und wir dachten, vielleicht spielt sie gegen Angelique Kerber in der zweiten Runde. Potapovas Jahr ist bislang eine einzige Erfolgsgeschichte. Sie hat bei den Australian Open zwar in der zweiten Runde verloren, aber danach Budapest-Finale, Indian Wells-Viertelfinale, Miami-Viertelfinale, Istanbul-Finale. Und in Rom ist wieder das Viertelfinale, also bei den großen Turnieren immer ins Viertelfinale gekommen. Und sie hat heute gegen Yafan Wang in 2 Sätzen gewonnen. Und sie muss natürlich als die Favoritin zählen, dann in diesem Spiel gegen Anastasia Potapova.
Sowieso, in ihrem Teil der Auslosung. Ich denke, das kann man so sagen, auch wenn sie natürlich bei weitem noch nicht so erfahren ist wie andere Spielerinnen, auch wenn ihr noch die ganz, ganz großen Resultate fehlen, aber ihr Spiel ist recht sicher in der Art und Weise, dass sie nicht hohes Risiko gehen muss, um Gegnerinnen zu besiegen, sondern sie hat einfach die Fähigkeit, Gegnerinnen über den Platz zu manövrieren, sich selber den Court zu öffnen, dadurch recht sichere Schläge unterzubekommen. Sie ist variabel genug, sie hat den Vorteil von der Linkshänderin, da passt einfach sehr viel zusammen und darum ist sie im Moment so schwer zu besiegen und im Moment sieht es auch so aus, als wenn dieser Aufstieg erstmal so weitergehen würde. Also ich denke, dass sie normalerweise gegen Potapova wohl auch in 2 Sätzen gewinnen sollte. Und da müssen wir mal gucken, wer von unten kommt. Da können ja ganz unterschiedliche Gegnerinnen von Carlos Suarez Navarro bis Dayana Jastremska dabei sein, die völlig anderes Spiel haben. Aber im Moment würde ich sie hier wirklich als ziemlich klare Favoritin sehen.
Anastasia Potapova könnte in der dritten Runde sogar noch auf Dayana Jastremska treffen. Und dann hätten wir nämlich ein Rematch von Wimbledon-Finale der Juniorinnen 2016. Aber so weit brauchen wir noch nicht nach vorne gucken. Wir gucken lieber auf die anderen Ergebnisse, die heute nämlich durchgegangen sind. Also Markéta Vondrousova gegen Yafan Wang. Wir haben unter anderem Laura Siegemund gesehen heute. Die hat gegen die russische Qualifikantin Sofia Schuk mit 6-3 und 6-3 gewonnen. Und jetzt möchte man zurückdenken und sagen, Mensch, Laura Siegemund mal wieder in Paris, gut drauf. Naja, sie war noch nie in Paris wirklich gut drauf.
Genau, sie hat hier zum allerersten Mal die zweite Runde erreicht. Man würde es wirklich so nicht erwarten, denn nachdem sie ja den Durchbruch in die Weltspitze vor einigen Jahren geschafft hat, hat sie sich vor allem als Sandplatzspielerin etabliert. Das ist, wo sie ihre Art von Spiel wirklich aufziehen kann, aber sie ist immer entweder verletzt oder angeschlagen nach Paris gekommen oder überhaupt nicht nach Paris gekommen, wie es vor 2 Jahren der Fall war, oder konnte sich ihre Form bzw. die Bedingungen nicht zunutze machen. Und heute hat man gesehen, warum das hier eigentlich liegen sollte. Es ist ein relativ schneller Sandplatz, der Ball springt durchaus hoch ab. Man hat hier gegen Chuk, wo man sagen muss, Chuk hat nicht den tollsten Aufschlag, gesehen, was mit ihrer Variabilität möglich ist, wie sie so ein Match diktieren kann. Jetzt hat Laura Siegemund natürlich in der nächsten Runde eine ganz große Herausforderung in Form von Belinda Bencic, die sich wahrscheinlich bedanken wird für die Art von Spiel von Laura Siegemund, aber man hat ihr nach dem Match angesehen, meine Güte, das ist ein großer Sieg in der Karriere von Laura Siegemund, einfach weil es so noch nicht in der Vergangenheit geklappt hat, häufig aufgrund der Umstände in Paris.
Sie war vor 2 Jahren als Geheimfavoritin nach Paris, wäre sie gereist und dann hatte sie sich in Nürnberg das Kreuzband gerissen und dann hatte sie lange gebraucht, um da wieder an die Form anzuknüpfen, die sie jetzt halbwegs wieder hat. Ich meine, sie hatte damals, hatte sie in Stuttgart fantastisch gespielt und war eigentlich richtig gut in Form und dann, wie gesagt, kam in Nürnberg dieser Kreuzbandriss und Laura Siegemund kämpft immer noch darum, wieder in diese Ranking-Region vorzurücken, wo sie dann schon mal war. Der Sieg gegen Sofia Schuck hat auf jeden Fall jetzt mal die zweite Runde gebracht und sie trifft, du hast es gerade gesagt, auf Belinda Bencic, die hat heute gegen Jessica Ponchet mit 6:1 und 6:4 gewonnen. Dass Bencic die Favoritin ist, darüber müssen wir nicht groß reden. Bencic hat heute einen sehr soliden Eindruck hinterlassen, meiner Meinung nach, und ist natürlich die Favoritin gegen Laura Siegemund. Ich bin nach wie vor sehr gespannt drauf, wie Bencic dann auch mit schwereren Bedingungen in den nächsten Tagen klarkommen wird. Es soll nochmal richtig regnen, beziehungsweise es soll nochmal etwas kühler werden, bevor es dann nächste Woche wieder besser wird. Belinda Bencic würden eher die trockenen Verhältnisse entgegenkommen.
Das schon, aber ich denke, sie wird in der Lage sein, den Aufschlag von Siegemund anzugreifen. Ich denke auch, sie wird sich über die Variabilität von Siegemund durchaus freuen, weil auch sie ja ein bisschen zumindest unter dem Label Konterspielerin gehalten werden kann oder wie können sie dort einsortieren. Also ich gehe davon aus, dass Bencic das Match gewinnt. Es wäre jetzt keine absolute Sensation, würde Siegemund das schaffen. Du hast es angesprochen, hey, sie wäre hier vor 2 Jahren fast als Geheimfavoritin angereist, aber bei Bencic fällt im Moment wirklich diese Solidität auf, selbst auf dem so ungeliebten Sand. Und natürlich, die Bedingungen können wirklich hier einen Strich durch die Rechnung machen, nicht nur bei Bencic, auch bei anderen Spielerinnen, die durchaus die schnellen Bedingungen schätzen. Aber wie gesagt, ich würde sie hier als solide Favoritin gegen Laura Siegemund sehen.
Also Laura Siegemund ist durch, auch Belinda Bencic ist durch. Wir müssen noch ein bisschen über die großen Spielerinnen sprechen, die heute durchgegangen sind. Carolina Pliskova zum Beispiel hat den gleichen Break gegen sich kassiert, gegen Madison Brengel, aber hat dann am Ende mit 6:2 und 6:3 gewonnen. Auch Sloane Stephens ist durch, 6:3, 7:6, hat sich das selber ein bisschen kompliziert gemacht im zweiten Satz, nachdem sie schon mit Break führte, konnte Misaki Doi nochmal zurückkommen, aber dann der Tiebreak ging mit 7:4 an Sloane Stephens. Und Elina Svitolina hat heute eine ganz einfache Aufgabe gehabt mit Venus Williams. Venus Williams, ein Schatten der früheren Tage von ihr, 6:3, 6:3 für Svitolina, die selbst ja nicht zu 100% fit ist, beziehungsweise von der wir noch nicht wissen, wie gut sie drauf ist, aber ich glaube, der Sieg wird ihr richtig gut getan haben.
Und der kam ihr natürlich auch entgegen vom Spiel her einfach, weil du sagst es, Venus Williams wirkte selber nicht 100% fit. Sie ist ja in den letzten Jahren durchaus zu einer Spielerin geworden, die in der Lage ist, viele Bälle zurückzubekommen, die in der Lage ist, viele lange Bälle zu spielen, einfach den Court lang zu machen, auch mal breit zu machen. Aber da hatte sie natürlich mit Svitolina so ein bisschen die ungünstigste Gegnerin gefunden, die es überhaupt gab, weil das kann Svitolina abwehren, selber den Ball beschleunigen, angreifen, wenn es sein muss. Und das kam Svitolina einfach heute perfekt entgegen. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auf dem Rasen alles genauso gelaufen wäre, aber auf diesem Sandplatz, das war perfekt für Svitolina. Jetzt muss man abwarten. Die Auslosung in der nächsten Runde meint es ganz gut mit ihr. Danach könnte Garbiñe Muguruza warten. Und die hat ja heute auch durchaus ein interessantes Match gehabt. Also das hielt ich für komplett offen. Aber ich denke, Svitolina würde erstmal sagen, hey, dankeschön. Kein totaler Reinfall die Sandplatzsaison nach meinen Verletzungen. Hab hier ein Match gewonnen, gehe als Favoritin in die nächste Runde rein und dann gucken wir mal, ob ich mir selber das Draw hier öffnen kann, indem ich gegen Garbiñe Muguruza gewinne.
Svitolina trifft jetzt auf Katerina Kozlova, die hat gegen Bernarda Pera mit 6:2 und 7:6 gewonnen. Du hast sie gerade angesprochen, Garbiñe Muguruza gegen Taylor Townsend. Das war die Premierenpartie heute auf dem neuen Court Simon Mathieu. Erste Frage, Philipp, ich fand diesen Court super und wir kommen gleich noch auf quasi die Taufe dieses Platzes Simon Mathieu, weil ein Franzose hat sie heute wahrscheinlich getauft, diesen Platz. Und Garbiñe Muguruza nach dem ersten verlorenen Satz hat sie relativ souverän das Match gewonnen. Ich fand das im zweiten und dritten Satz schon richtig gut von Muguruza.
Und man sieht, warum sie solche Erfolge in Paris gehabt hat in der Vergangenheit. Denn die Bälle springen gefühlt perfekt in die Hitting Zone von Garbiñe Muguruza ab. Also genau da, wo sie sich wohlfühlt, wo sie die Bälle haben will, damit sie eben die Winner verwandeln kann. Das Ding ist ja bei ihr, sie ist fast ein Hybrid zwischen einer athletischen Defensivspielerin und einer Angriffsspielerin. Und sie tut sich häufig schwer, da so ein bisschen die Mitte zu finden. Aber hier in dem Match hatte man in Satz 2 und 3 das Gefühl, ja, das ist genau perfekt. Im ersten Satz muss man sagen, Taylor Townsend, die ja sonst primär auf der Challenger-Tour unterwegs ist, hat einfach ein richtig gutes Match gespielt, lag da noch im zweiten Satz mit einem Break vorne. Aber dann hat Muguruza das Match wirklich an sich gezogen, hat Townsend von Ecke zu Ecke bewegt, hat diese Bälle eben bekommen, ungefähr so auf Bauch-Brusthöhe und hat von da dann einfach diktiert. Auch mit ihrer Vorhand, die ja häufig etwas wackelig sein kann. Und die Parallele, na, werden wir sehen, ob es eine Parallele ist, aber was eher passiert ist, als sie hier 2016 gewonnen hat, da hatte sie auch einen ersten Satz, der damals, glaube ich, gegen Schmiedle war, ein bisschen holprig anging und dann hat sie das Match in 3 gewonnen und von da an dominiert. Das würde ich jetzt so nicht unbedingt erwarten, dass das in diesem Jahr passiert, aber ich denke, hier kann man wirklich sehen, warum ihr das Turnier so sehr liegt und warum sie hier in ihrer Komfortzone unterwegs ist. Und nächste Runde könnte schwer gehen werden gegen Johanna Larsson, aber da würde ich sie in dieser Form als Favoritin sehen. Ich denke, dann kann man sich freuen auf Svitolina gegen Muguruza, sollte es dazu kommen.
Da würde ich mir auf jeden Fall darüber freuen, aber du hast es gesagt, Muguruza muss jetzt erstmal in Johanna Larsson vorbei, 2018 in Nürnberg die Siegerin und ja auch nicht unbedingt in der schlechtesten Verfassung, die es so gibt. Wir müssen über ein paar Ergebnisse noch sprechen. Johanna Larsson hat gegen Magdalena Rybarikova mit 6:3 und 6:4 gewonnen. Sarah Sorribes-Tormo hat im zweiten Satz gegen Alison van Oetwank so ein bisschen das den Satz verhühnert. 6:1, 5:7 hieß es nach 2 Sätzen. Der dritte ging wieder ganz klar an die Spanierin mit 6:2. Dann haben wir Petra Martic, die gegen Ons Jabeur mit 6:1 und 6:2 ganz klar gewonnen hat. Petra Martic sieht so ein bisschen aus, als könne sie da unten im Draw, in ihrer Hälfte des Draws, eine ganze Menge kaputt machen. Karolina Pliskova ist da zwar, aber die ist sicherlich nicht unangreifbar, dann auch vielleicht bei etwas schwierigeren Verhältnissen. Und Martic zeigt hier eine sehr gute Form in den letzten Wochen.
Tut sie. Die große Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit Kristina Mladenovic in der nächsten Runde? Denn gegen die geht's. Mladenovic, das war heute teilweise Krampf. Fiona Ferro hat so ein bisschen was von Apolline Parmentier, kann sehr viel Topspin generieren, hat Mladenovic weggedrückt. Nicht sonderlich kreativ aus, hat den Ball einfach immer in die Mitte zurückgelöffelt, hat nicht so viel angegriffen, wie sie es in den letzten Wochen zumindest getan hat mit dem neuen Trainer. Wenn sie die Form rausholen kann, wie sie zumindest teilweise in Rom gezeigt hat, dann denke ich, könnte Mladenovic das Match gewinnen. Ansonsten wird Martic wahrscheinlich Mladenovic einfach schön über den Platz manövrieren, immer mal wieder in die Vorhandecke angreifen, wird sich dort ja die Punkte holen. Wenn die beiden in guter Form sind, dann kann ich mir vorstellen, könnte es eines der unterhaltsamsten Matches der zweiten Runde werden. Und hast angesprochen, dann könnte es gegen Karolina Pliskova gehen. Also wie gesagt, Martic heute besserer Form als Mladenovic. Bin trotzdem sehr gespannt, wie es dort laufen wird.
Mladenovic hat man den Druck heute schon angesehen. Ne? Ich meine, die hat ja auch dann wieder Erwartungen hervorgebracht, dadurch, dass sie in den letzten Wochen seit dem Start mit der Zusammenarbeit mit Sascha Bajin, seitdem die Ergebnisse kommen, hat sie die Erwartungen an sich dann auch erhöht und da war heute der Druck schon zu sehen im ersten Match.
Und ich meine, A ist sie natürlich jemand, die diese Erwartungen durchaus schätzt, die sich darüber freut, wenn sie eine solche Aufmerksamkeit bekommt. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass sie als Tennisspielerin ja auch ein bisschen gebrochen wurde vor 2 Jahren. Da hatte sie sich durchaus schon als Favoritin hier auf den Titel gesehen oder sagen wir mal mit Favoritin, hatte ja dieses denkwürdige Match gegen Garbiñe Muguruza, was sie gewonnen hat, ist dann eben doch danach ausgeschieden und es kamen nie mehr so die Resultate, die zu dem Zeitpunkt da waren, wo sie sich durchaus als eine, naja, Top-15-Spielerin etabliert hatte. Und das ist ja auch in ihrem Talentrepertoire durchaus drin, eben in diesen Top 15 zu sein. Also von daher, ich kann mir vorstellen, dass hier durchaus noch einige Narben offen sind, einige Wunden offen sind und dass es für sie so ein kleiner persönlicher Kampf ist, das hier zu verstehen. Und jetzt, wie gesagt, ein möglicher Höhepunkt, auch wenn es nicht so direkt auffallen würde, könnte Martic gegen Mladenovic in der nächsten Runde werden.
Und Karolina Pliskova, über die wir eben gerade kurz gesprochen haben, über ihr Ergebnis, da hat sie keine großen Probleme gehabt, trifft auf Kristina Kutschowa. Und die hat einen ganz guten Lauf hinter sich. Die hat nämlich bei einem 80.000er-Turnier in Dawson, Alabama, das Turnier gewonnen, hatte sich dadurch in die Qualifikation gespielt bei den French Open, ist durch die Qualifikation durchgekommen und hat hier die zweite Runde nämlich erreicht, weil sie nämlich heute dann gegen Svetlana Kuznetsova mit 6-4 und 6-2 gewonnen hat. Also Kutschowa trifft jetzt auf Karolina Pliskova. Das waren die Damenergebnisse. Wenn wir auf das Draw morgen gucken, beziehungsweise auf den Tag morgen gucken, dann sehen wir Caroline Wozniacki, die gegen Veronika Kudermetova spielen wird. Wir sehen Pauline Parmentier und Kiki Bertens morgen, Sorana Kirstea gegen Petra Kvitova unter anderem. Wir sehen Kuzmova gegen Cornet, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und wir sehen um 11 Uhr direkt auch Kaya Kanepi gegen Julia Görges. Kaya Kanepi und Görges beide ja immer ein bisschen von Verletzungen gebeutelt, Kanepi noch mehr. Julia Görges ist Favoritin, aber Kaya Kanepi hat durchaus gezeigt, dass sie auch ohne groß Warmlaufen dann große Spielerinnen aus Grand-Slam-Turnieren schmeißen kann.
Ja, sie ist diejenige, die sich gerne mal an Simona Halep abarbeitet und die natürlich auch in ihrer Vergangenheit schon Viertelfinals bei Grand-Slam-Turnieren zu Buche stehen hat. Sie ist wirklich so ein bisschen Enigma, verschwindet mal für eine Zeit oder hat kaum gute Resultate, dann taucht sie bei einem Grand-Slam-Turnier auf und auf einmal läuft es wieder. Also das ist ein bisschen die Karriere von Kanepi, wer sie noch nie jetzt spielen sehen. Die schlägt wirklich einen sehr wuchtigen Ball. Die kann die meisten Gegnerinnen zurückdrängen, aber es kann bei ihr eben auch sein, dass das Spiel innerhalb von Minuten komplett in sich zerfällt. An sich ist sie eine gute Sandplatzspielerin, eben weil sie die Wucht hat, weil sie also diesen Druck in den Schlägen entwickeln kann, um so ein Match zu bestimmen. Aber es kann eben auch total daneben laufen. Das Ding ist, wir wissen ja auch noch nicht so richtig, wie es bei Julia Görges ausschaut, wie es laufen wird. Ist wahrscheinlich eine recht offene Geschichte, aber für beide, nicht nur, weil es ein Grand-Slam-Turnier ist, ein wichtiges Match, sondern hier könnte sich durchaus die Auslosung für beide öffnen. Also das ist ein Sieg, den sie sicherlich gerne beide hätten.
Zu diesem Zeitpunkt spielt noch Alexandra Sasnovic, die an 32 gesetzte, gegen Polona Herzog in einem dritten Satz. Und Ivana Jovovic und Jennifer Brady spielen zu diesem Zeitpunkt. Wir wollten allerdings die Aufnahme schon ein wenig vorziehen und diese Ergebnisse reichen wir dann natürlich auch noch nach. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kommen wir zu den Herren und dann sprechen wir auch noch ein bisschen über die Turniere, die gestern abgeschlossen worden sind. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Tous les Jours, dem Daily zu den French Open von Chip and Charge.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Auch die Herren hatten heute einige interessante Ergebnisse. Wir haben natürlich die Damen so ein bisschen vorgezogen, dann auch wegen des Angelique Kerber-Ergebnisses. Aber die Herren hatten heute diverse, wirklich sehr, sehr interessante, sehr hochklassige Matches. Und das war schon sehr unterhaltsam alles. Wir wollen anfangen mit einem Match von Philipp Kohlschreiber, der heute auf Robin Haase traf, spät am Abend. Auf dem Court Nummer 1 der Stierkampf-Arena, die nach diesem Turnier dann abgerissen wird. Und sie wurde beinahe heute schon abgerissen, weil die Stimmung war herausragend bei diesem Match. Kohlschreiber gewinnt mit 6-4, 6-4, 6-7 und 6-1. Nach dem dritten Satz habe ich noch gedacht, oh, was wird das jetzt? Philipp Kohlschreiber hat ja durchaus auch zwischendurch mal Tendenzen gehabt, solche Vorsprünge dann nochmal herzugeben. Aber insgesamt fand ich, das war eine sehr konzentrierte Leistung. Und wir kommen gleich noch auf seinen Zweitrundengegner. Und es tut sich jetzt schon eine etwas größere Chance für Philipp Kohlschreiber auf, hier noch ein paar Tage seinen Hotelaufenthalt zu verlängern.
Und wir reden so häufig über Philipp Kohlschreiber und die Grand-Slam-Turniere. Er tut es natürlich auch selber. Er hatte Zwischendrin einige Zeit eher unglückliche Auslosung, da er häufig so knapp außerhalb der Setzliste ist, dann auf Djokovic und Nishikori und Federer und wie sie heißen, ziemlich früh getroffen und da hat er natürlich ein bisschen Pech gehabt, aber das ist eine Auslosung, die, ja, wir hatten schon einen Forscher angesprochen, die ihm eigentlich liegen sollte. Und er könnte noch ein großes Paris-Resultat in sich haben. Natürlich, in diesem Jahr läuft es rein ergebnismäßig noch nicht so gut wie in anderen Jahren, aber er hat diese tollen Matches gegen Novak Djokovic drin gehabt. Er weiß, er kann ein hohes Niveau gehen und diese Bedingungen, so es denn einigermaßen warm bleibt, liegen ihm natürlich wirklich, weil er mag es, wenn der Ball hoch abspringt, er kann selber hohe Absprünge generieren mit seinen Schlägen. Er hat heute, da würde ich zustimmen, einfach sehr souverän ausgesehen. Man muss sagen, er hat eine höhere Quote an ersten Aufschlägen reingebracht als Robin Haase, der da einfach, ja, irgendwie nicht so das Gefühl gefunden hat für dieses Match, aber auch in den Ballwechseln war ja heute der bessere Match und es war so ein bisschen fast so eine Seniorenveranstaltung. Das wird sich dann noch in der nächsten Runde fortsetzen. Das ist dann wirklich schon fast Ü35 Bundesliga. Aber man sieht Kohlschreiber auch eben natürlich mit seiner Erfahrung, mit der Art, wie er mittlerweile Matches gestalten kann, sollte sich in Positionen bringen, wo er nochmal ein gutes Grand-Slam-Resultat raushaut. Und das hier könnte es am Ende sein, denn du hast angesprochen, die Auslosung hat sich durchaus für ihn geöffnet.
Die Auslosung hat sich dadurch nämlich geöffnet, dass der letztjährige Halbfinalist Marco Cecchinato heute ganz, ganz überraschend und fast sensationell gegen Nicolas Mahut ausgeschieden ist. Ich habe gestern die Statistik gesehen, dass Nicolas Mahut zum 12. Mal mit einer Wildcard im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers dabei ist. Zum 8. oder zum 9. Mal schon bei den French Open. Und er hat diese Wildcard jetzt hier zurückgezahlt, weil er hat gegen Marco Cecchinato nach 0-2 Satzrückstand die letzten drei Sätze mit 6-4, 6-2 und 6-4 gewonnen. Was für eine atemberaubende Leistung. Und was muss man auch dazu sagen, was für ein Choke von Marco Cecchinato, der das Spiel nach zwei Sätzen komplett im Griff hatte, aber es komplett sich aus der Hand hat nehmen lassen. Und Cecchinato, der letztes Jahr hier im Halbfinale war, hat 710 Punkte verloren. Er wird in der neuen Weltrangliste dann um die 40 platziert sein.
Komisches Match, weil es natürlich im ersten Satz war Cecchinato klar besser. Zweiten war ausgeglichen, aber Cecchinato dann an sich gerissen. Und das ist dann das klassische Match, wo man abhakt und denkt, hey, das bringt dann 3 oder 4 nach Hause. Und er ist jemand, dem die Art von Mahut durchaus entgegenkommen sollte. Er ist selber eher ein variabler Spieler, jemand, der sich freut, wenn unterschiedliche Bälle in seine Richtung kommen, der genau die Art von Spiel hat, um sowas eigentlich auszunutzen. Und dann ist es ihm komplett entglitten. Und natürlich am Ende, muss man sagen, Mahut auch mit einer tollen Leistung, gerade wenn man sich das letzte Spiel anschaut, wo er dann den Aufschlag sich von Cecchinato geholt hat, da hat er gezeigt, hey, ich bin einer der besten Doppelspieler der Welt, hat ein paar tolle Returns drin gehabt, weiß natürlich auch einfach exakt, wann er das Netz angreifen muss und wie er da vorgehen muss, aber er hatte in der Vergangenheit keine sonderlich tolle Bilanz gegen Top 50, geschweige denn gegen Top 20 Spieler auf Sand. Und Cecchinato ist auf Sand vom Talent her wahrscheinlich sogar ein Top-15-Spieler und gibt es hier dann trotzdem ab. Und die Zuschauer werden sicherlich geholfen haben. Cecchinato wird unter Umständen dann auch den Druck irgendwann gespürt haben. Mahut ist natürlich dann auch jemand, der weiß, okay, pass auf, jetzt stecke ich die Nadel rein und jetzt stecke ich die Nadel rein und jetzt stecke ich sie nochmal rein. Trotzdem, ich würde es als eine der größeren Überraschungen der letzten Wochen sehen, dass Cecchinato das Match abgibt und dass Mahut sich das holt und tolle Leistung. Wie gesagt, alleine das letzte Spiel gucken lohnt sich, um zu sehen, was Mahut hier geschafft hat. Aber ich denke, er geht doch als recht klarer Außenseiter ins Match gegen Philipp Kohlschreiber.
Und wir können sagen, das war nämlich der Court Simon Mathieu, der dann heute so ein bisschen getauft worden ist durch dieses Match von Mahut gegen Cecchinato. Und wir müssen sagen, das ist schon ein richtig gut gelungener Court geworden. 5000 Zuschauer passen dahin, drumherum sieht man halt die Gewächshäuser. Man wollte es so ein bisschen in die Natur dann auch mit einlassen, diesen Court. Und der bekommt richtig gute Stimmung und ich glaube, er wird ein würdiger Nachfolger der Stierkampf-Arena.
Ja, ich kann mir vorstellen, es wird so ein Lieblingscourt werden, wo bestimmt viele, gerade von den Franzosen, werden drauf spielen wollen. Und das ist wahrscheinlich die Rolle, die er so ein bisschen über die Zeit einnehmen wird. Und klar, man bekommt es am Bildschirm nur eingeschränkt mit, aber was man mitbekommt, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ist eine schöne Ästhetik, die der Court hat. Gefällt auch dieses Dach, was dort drüber ist, über einem Teil der Zuschauerränge. Die Stimmung war toll. Also eben eigentlich das, was man sich von so einem kleineren, in Anführungszeichen, Court bei einem Grand-Slam-Turnier eigentlich wünschen würde. Und er bekam dann heute das perfekte Match. Und Mahü hat natürlich einen großen Moment in seiner Karriere gehabt. Der wird ihm aber garantiert gefallen haben.
Der wird ihm garantiert sehr, sehr gefallen haben. 5.000 Plätze bietet dieser Simon Mathieu oder 5.000 Zuschauern bietet er Platz. Nächstes Jahr wird die Nummer 1, der Court Nummer 1 wird abgerissen, beziehungsweise wird nach diesem Turnier abgerissen und dann wird das der drittgrößte Court sein. Es waren jetzt schon die drittbesten Matches dann immer auf diesem Platz nach Suzanne Lenglen und Philippe Chatré. Also er wird dann die Nummer 3 im neuen Jahr, beziehungsweise in den kommenden Jahren, und er hat heute eine exzellente Premiere gehabt. Lass uns über Oscar Otte sprechen. Oscar Otte war als Lucky Loser hier reingekommen in dieses Turnier und er hatte in der letzten Quali-Runde verloren und hatte dann etwas Glück, weil er nämlich als Lucky Loser Malek Djaziri zugelost worden ist. Malek Djaziri, der in den letzten Jahren durchaus gute Ergebnisse immer mal wieder auf Sand hatte, aber in diesem Jahr komplett hinterhergehinkt hat, hatte gegen Oscar Otte nur in einem einzigen Satz eine Chance. Als Otte dann so ein bisschen nachließ im dritten Satz, er führte schon mit Break vor, ließ dann aber nochmal Djaziri ins Match. Der holte sich den dritten Satz, auch angefeuert von seinen Landsleuten beziehungsweise von einer größeren Gruppe an Fans von Djaziri. Aber der vierte Satz ging wieder ganz klar an Otte. Und wie sich Otte hinterher gefreut hat, da hat man gesehen, dass das wohl der größte Erfolg seiner Karriere ist. Er ist zum ersten Mal in seiner Karriere in die Runde 2 eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Und man sagt es immer so ein bisschen beiläufig, diese zweite Runde gibt 80.000 Euro. Und für jemanden wie Otte ist das ein Jahr Planung für sein Turnierleben.
Spiel des Lebens. Ich glaube, so kann man das überschreiben. Auch weil er dann natürlich jetzt gegen Roger Federer wird antreten dürfen, kriegt er einen der großen Courts. Wer weiß, wie lange Federer noch spielt. Riesenchance. Ist auch nicht so, dass jemand wie Oscar Otte jede Woche die Chance hätte, auf Federer zu treffen. Also es ist wirklich perfekt für ihn gelaufen. Ich bin kein Experte, was das Spiel von Otte angeht. Ich denke, du hast ihn wesentlich häufiger gesehen. Es war interessant, was er heute gegen Djaziri gezeigt hat. Du hast angesprochen, Djaziri wirkte komplett außer Form, hat in den letzten Wochen auch nicht so viel gespielt, ist eigentlich ein sehr kompetenter Spieler, der in den letzten Jahren gezeigt hat, dass er zu Recht in den Top 100 steht, aber ja, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er hier irgendwie das Geld mitnehmen wollte, aber es wirkte nicht so, als sei er perfekt vorbereitet. Egal, Otte kann es wirklich egal sein, er nimmt den Sieg mit, er finanziert sich sein Jahr, vielleicht sogar mehr, falls er alleine reisen sollte, und er trifft in der nächsten Runde auf Roger Federer. Das wird er vermutlich eher nicht gewinnen, aber ich denke, er ist einer der Gewinner der French Open.
Absolut, und ich meine, Oscar Otte hat ein super Match jetzt gegen Roger Federer auf einem der ganz großen Courts. Jannik Hanfmann wird morgen gegen Rafael Nadal sein Match seines Lebens haben. Ich fand es sehr lustig, wie er auf Instagram geschrieben hat: Mensch, Rafael Nadal hat mich in sein Wohnzimmer eingeladen, wie nett von ihm. Und hat dann so einen lustigen Smiley noch dahinter gesetzt. Also Oscar Otte hat jetzt schon komplett gewonnen. Wie gesagt, als Lucky Loser ist er reingekommen in dieses Turnier. 11 Asse hat er geschlagen. Er hat einen sehr guten Aufschlag gehabt. Und er hat 18 Mal den Weg ans Netz gesucht, hat dort 13 Punkte gemacht. Also er hat es wirklich auch forciert. Und er hat wirklich dieses Spiel forciert. Und er hat es gewonnen, anstatt dass Djaziri es verloren hat. Und das ist eine sehr selbstbewusste Leistung gewesen. Über den Sieg von Roger Federer müssen wir gar nicht groß viel Worte verlieren. Der hat heute gegen Lorenzo Sonego 6-2, 6-4, 6-4 gewonnen und ist über Sonego ja so ein bisschen hinweggewalzt, gerade in den ersten beiden Sätzen. Wie fandest du Federers Klamotten?
Die waren der große Aufreger des Matches, du hast angesprochen, das war das klassische Federer-Match. Er ist schnell davongezogen und er hat es dann einfach souverän nach Hause gebracht, aber die sozialen Medien diskutierten seine Klamotten. Es kann ein bisschen grau-mausmäßig rüberkommen, was er anhatte, aber ich denke, es hat ihm eigentlich ganz gut gestanden. Von daher, ich würde sagen, halber Daumen hoch.
Ich fand sie super. Aber ich bin auch eher graue Maus. Von daher, ich fand die Klamotten von Roger Federer super. Und das war, wie gesagt, das größte Gesprächsthema heute, abseits des Matches. Das Match hat nicht viel hergegeben. Federer gewann gegen Sonego in 3 Sätzen. Maximilian Matera war heute auch gegen Stefanos Tsitsipas über 2 Sätze lang komplett unterlegen. Hatte die ersten beiden Sätze mit 2-6 verloren. Und dann den dritten Satz, da spielte er gut. Aber im Tiebreak behielt Stefanos Tsitsipas die Oberhand und er gewann mit 6-2, 6-2 und 7-6. Auch Marin Cilic hatte gegen Thomas Fabian überraschend wenig Probleme. Cilic, der auch mit seiner Form absolut hadert in diesem Jahr, in 3 Sätzen dann auch siegreich gewesen. Alexei Popirin hat gegen Hugo Humbert in 4 Sätzen gewonnen. Matteo Berrettini in 4 Sätzen gegen Pablo Andujar. Merkt euch den Namen Berrettini. Philipp hat schon gesagt, Mensch, der ist für ihn das Dark Horse. Das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Laszlo Gera hat gegen Albert Ramos Vinolas gewonnen in 3 Sätzen und Leonardo Meyer in 3 Sätzen siegreich gegen Jerzy Wesely. Jetzt haben wir aber noch ein paar Matches, über die wir unbedingt sprechen müssen. Ein Match, was mir heute unglaublich viel Spaß gemacht hat, war das von Diego Schwartzmann gegen Marton Fucsovics. Das hatte ich mir vorher schon angemarkert, dieses Spiel, weil ich gedacht habe, das sind 2 Spielstile, die da aufeinandertreffen. Die passen zusammen, die beiden werden ein gutes Match abliefern. Und sie boten einen super Match. Auch auf einem der größeren Plätze, auf dem 14er, glaube ich, war es, hatte Diego Schwartzmann den 1. Satz mit 6-3 gewonnen. Fucsovics schlug zurück mit 6-3. Der 3. war ein spektakulärer Tiebreak, wo Diego Schwartzmann erst mit 5-1 führte, dann den Tiebreak erst mit 9-7 gewann. Der 4. ging mit 6-2 an Fucsovics, der 5. dann mit 6-2 an Diego Schwartzmann. Für Diego Schwartzmann war das auch ein ganz wichtiger Sieg, weil auch er haderte etwas mit der Form in der letzten Zeit. Und hier hat er einen ganz, ganz fiesen, unangenehmen Gegner für eine erste Runde aus dem Weg geräumt.
Ich habe nur wenig von dem Match gesehen. Das hast du für uns beide übernommen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es gelaufen ist von dem, was ich gesehen habe. Und Fucsovics, eben eigentlich sollte er langsam zu den gesetzten Spielern gehören. Und dann vermeidet er natürlich, dass er auf jemand wie Schwartzmann direkt in der ersten Runde trifft. Schwartzmann hatte ja hier so ein bisschen sein Resultat des Lebens im letzten Jahr, als er im Viertelfinale stand, dann Rafael Nadal den 1. Satz abgenommen hat. Es so aussah, als wenn er sogar in Durchgang Nummer 2 der bessere Spieler sei, und dann kam diese berühmte Regenpause und der verlor das Match noch. Jetzt trifft auch Leonardo Meyer, das sollte ihm eigentlich liegen, auch wenn Leonardo Meyer natürlich einen recht starken Aufschlag hat, aber Schwartzmann ist schon immer eine Attraktion und er hatte sich so ein bisschen jetzt schon ein Polster geschaffen mit dem Halbfinale in Rom, wo er natürlich viele Punkte für bekommen hat, aber ich bin mir sicher, er möchte zumindest 3. oder 4. Runde hier spielen, um nicht alle Punkte zu verlieren, die er sich hier so hart im letzten Jahr erarbeitet hat.
Diego Schwartzmann könnte in der 3. Runde zum Beispiel auf Philipp Kohlschreiber treffen, das wäre auch eine sehr interessante Geschichte. Schwartzmann trifft jetzt erstmal auf Leonardo Meyer in der 2. Runde und wird nochmal sehr viel zu tun haben, um hier vielleicht dann noch in die 3. Runde einzuziehen. Leonardo Meyer ist immer für hervorragende Matches dann gut, dann auch vor allen Dingen auf Sand. Und jetzt müssen wir so ein bisschen über den Brainfart des Tages sprechen. Grigor Dimitrov gewann gegen Janko Tipsarevic. So weit, so uninteressant, wie er gewonnen hat. Das ist dann eher die interessante Geschichte gewesen. 6-3, 6-0 hatte Janko Tipsarevic die ersten beiden Sätze verloren gegen Dimitrov. Dimitrov lag mit 1-3 zurück, hat die nächsten 11 Spiele gewonnen mit 6-0, führte im 3. Satz mit Break und dann kam Tipsarevic zurück. Tipsarevic, der fast 1,5 Jahre oder mehr als 1,5 Jahre wegen Verletzung ausgefallen war, gewann die nächsten beiden Sätze mit 6-3 und 7-6, bevor Dimitrov sich ins Ziel gequält hat mit 6-4 im 5. Satz. Das war so weit entfernt von einem Dimitrov in Höchstform, von einem Dimitrov vor 1,5 Jahren bei den ATP World Tour Finals, wie die Erde von der Sonne. Das war so durch das Match gezittert von Grigor Dimitrov. Er wird am Ende trotzdem sagen, ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg. Und sehr glücklich sein, dass er hier die 2. Runde erreicht hat.
Aber man schaut sich das Match an und fragt sich, kommt so eine Phase nochmal wieder in seiner Karriere? Oder war das vielleicht der Höhepunkt damals, dieser Titel bei den ATP World Tour Finals, als er damals auf die Tour kam, wurde ihm so viel zugetraut, Herausforderer der großen 4, möglicher Wimbledon-Sieger, natürlich ein riesiger Star, einfach mit seinem Charisma. Und er hat es teilweise bestätigt. Es gab Jahre, wo er zumindest ein solider Top-20-Spieler war. Und dann gibt es Jahre, wo er so weit von seinem Potenzial entfernt wirkt. Unter anderem dieses. Er hat ja auch seinen Trainer vor die Tür gesetzt, arbeitet jetzt mit Radek Stepanek zusammen. Andrew Agassi ist ja auch noch im Hintergrund dabei. Aber man sieht einen total verunsicherten Spieler. Man sieht jemanden, der ja überfordert fast von seinem eigenen Spiel wirkt. Und es ist ja immer so ein Ding bei ihm gewesen, dass man das Gefühl hatte, so richtig genau weiß er sowieso nicht, was er mit seinem Spiel anstellen soll. Und das sind dann so Matches, da zweifelt er wahrscheinlich selber ein bisschen an sich. Im nächsten wird er wohl auch nicht unbedingt gewinnen. Da geht es eben gegen Marin Cilic, gegen hat er keine sonderlich gute Bilanz. Und ja, nach den ersten beiden Sätzen war das wirklich einfach keine gute Leistung von ihm.
Das war sie tatsächlich nicht. Und ich habe zwischendurch gedacht, was macht der da? Was macht Dimitrov da? Und Janko Tipsarevic, er war schon mal Top 10, aber das ist ewige Zeiten her. Er hat so mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren und die Leistung von ihm war absolut respektabel und er wird sicherlich auf dieses Match zurückgucken und denken, Mensch, das war ein gutes Match, ich hätte das sogar gewinnen können, aber Grigor Dimitrov hätte es nie so weit kommen lassen dürfen. Das ist halt die Sache, die ich dann habe. Und du hast es gesagt, er trifft jetzt auf Marin Cilic und da werden wir sehen, er muss sich halt auf jeden Fall um 1000% steigern. Das geht gar nicht anders.
Geht nicht. Es geht wahrscheinlich auch nicht anders, dass er sich steigert, aber wir haben natürlich schon einige negative Höhepunkte von ihm gesehen, gerade auch bei den French Open. Er ist ja nun nicht ein klassischer Sandplatzspieler und er hatte hier damals doch diese berühmte Szene gegen Richard Gasquet, wo er, ich glaube, es war ein Krampf hatte, wo er dann eigentlich nur noch zurückgekrault ist in Richtung seines Stuhls, während Gasquet sich übergab. Also mal gucken, ob wir nochmal Ähnliches von ihm hier sehen. Roland Garros und er werden wohl keine Freunde mehr. Und ich gehe davon aus, dass es spätestens am Donnerstag für ihn vorbei ist, wenn Marin Cilic das Match gewonnen hat.
David Goffin hat gegen Ricardas Berrankis ganz klar in 3 Sätzen gewonnen und zieht auch in die 2. Runde ein. Das waren die Ergebnisse der Herren. Wenn wir auf den Programmpunkt morgen gucken, dann sehen wir, dass Rafael Nadal gegen Jannik Hanfmann als 2. Match auf dem Châtrier angesetzt ist. Danach Novak Djokovic gegen Hubert Hurkacz, Tsonga gegen Gojovcic auf dem Suzanne Lenglen, auch Thiem gegen Tommy Paul, Richard Gasquet gegen Mischa Zverev auf dem Court Simon Mathieu. Das ist eher Richard Gasquet geschuldet als Mischa Zverev. Stan Wawrinka spielt gegen Jozef Kovalik. Aber wir haben morgen Djokovic und Nadal auf dem Court Châtrier und da werden wir, glaube ich, schon eine Show erleben.
Gehe ich auch von aus. Gerade Djokovic gegen Hurkacz könnte natürlich ein nettes Match werden. Hurkacz ist ein guter Spieler, ein talentierter Spieler, hat eben so ein bisschen was von Berdych, so ein bisschen was von Murray, groß gewachsen, super solide Rückhand, weiß, wie man angreift, hat einen guten Aufschlag. Ich traue ihm noch nicht den ganz großen Sieg zu, aber vielleicht kann er Djokovic zumindest ein bisschen herausfordern. Wie wäre es mit einem Tiebreak zum Beispiel in einem der Sätze? Ich denke, das ist im Bereich des Möglichen.
Wir werden es morgen sehen und wir werden es morgen Abend natürlich besprechen bei unserer 2. Ausgabe vom Tous les Jours, dem Magazin, dem Daily, zur den French Open hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben es eben schon gesagt, wir wollen nochmal einmal gerade auf die Ergebnisse der letzten Woche zurückschauen, denn da gab es ja auch 4 Turniere. Bei den Damen zum Beispiel gab es das Turnier in Nürnberg und das Turnier in Straßburg. Das Turnier in Nürnberg hat am Ende Julia Putintseva gewonnen. Die hat nämlich im Finale gegen Tamara Sidancek aus Polen mit 4-6, 6-4 und 6-2 gewonnen und war am Ende siegreich, nachdem sie, glaube ich, insgesamt 15 Stunden gespielt hat. Und in Straßburg hat das Turnier am Ende Dajana Jastremska gewonnen, auch in 3 knappen Sätzen gegen Caroline Garcia. Das waren 2 relativ unterhaltsame Turniere, auch wenn das Turnier in Nürnberg komplett verregnet war.
Das war natürlich wirklich wettermäßig eher unschön, aber es hat Unterhaltung auf hohem Niveau geboten. Einfach dadurch, dass keine Überspielerin dabei war und dass man eben trotzdem gesehen hat, hey, im Moment, wir sprechen es häufig an, aber das Damen-Tennis ist tief, es sind viele gute Spielerinnen dabei, viele Spielerinnen, die auf einem ähnlichen Level unterwegs sind und dadurch ist eben ein gewisser Unterhaltungsgrad gegeben. Und Unterhaltungsgrad, ich meine, wir alle haben Julia Putintseva schon mal spielen sehen, ausflippen sehen, in irgendeinem Gift durchs Internet wandern sehen, das kann sie. Und sie ist eine für die Unterhaltung. Sie hatte hier ein Viertelfinale zu verteidigen, von daher, sie wird erstmal Danke sagen für die Punkte. Geht nicht so weit in der Weltrangliste runter, falls es bei ihr nicht klappen sollte. Und dann rüber eben nach Straßburg, wo Caroline Garcia nach auch eher mauem Jahr bisher sicherlich sehr, sehr gerne den Titel gewonnen hätte. Jastremska hatte ja diesen tollen Herbst im letzten Jahr und da sah es schon aus, hey, das ist unter Umständen sogar eine, die schon in 2019 in die Top 20 einziehen kann, einfach weil sie so unglaublich gut auf den Ball haut. Aber bei ihr ist ein bisschen die Luft raus gewesen nach den Australian Open, aber man sieht, selbst auf dem Sand ist die Art von Spiel einfach unglaublich gefährlich und sie trifft hier in der ersten Runde auf Carla Suarez Navarro. Nicht unmöglich, dass sie da auch nochmal die Überraschung schafft.
Die beiden Turniere von den Damen wurden also von Julia Putintseva und Dajana Jastremska gewonnen. Die beiden Turniere der Herren am Wochenende in Lyon und in Genf, die wurden von Benoit Paire und Alexander Zverev gewonnen. Benoit Paire gewann im Finale gegen Félix Auger-Aliassime mit 6-4 und 6-3. Auger-Aliassime hatte nur mit 50% gespielt, weil er sich im Halbfinale gegen Nicolas Basilashvili den Bauchmuskel bzw. die Leiste gezerrt hatte. Er konnte jetzt auch nicht antreten zu den French Open, musste absagen. Für ihn ist ein Lucky Loser mit reingekommen. Das ist ganz bitter, aber für Benoit Paire ist es schon der 2. Titel in diesem Jahr und ein richtig gutes Jahr für ihn. Vor allen Dingen, Fun Fact, er hat bislang dieses Jahr jede Woche gespielt, die er spielen konnte. Das ist natürlich auch mal ein Einsatz, den wir sehr gutieren können.
Vor allem, weil er ja im Ruf steht, eher eine Diva zu sein, eher jemand, der es vielleicht auch mal lax angeht. Seine Art zu spielen kann auch so aussehen, als sei er nicht unbedingt interessiert am Tennis. Aber da ist schon ein gewisses Herzblut dahinter. Vielleicht so ein bisschen wie bei einem Kyrgios, auch wenn Kyrgios natürlich seltener spielt als ein Pair. Kandidat, um mal ein richtig gutes Turnier hinzulegen bei einem Grand Slam. Vielleicht mal in ein Achtelfinale, in ein Viertelfinale zu kommen. Aber was hier schafft, muss man abwarten. Er könnte in der zweiten Runde schon auf Daniil Medvedev treffen. Das könnte dann ein spektakuläres Match werden, einfach weil beide durchaus eine unterhaltsame Art des Tennis haben. Und dann, du hast angesprochen, Felix Auger-Aliassime kann nicht antreten. Er war eine der großen Geschichten hier, weil er als 22 Gesetzter ins Turnier reingekommen ist. Da ging ja auch so ein bisschen die Statistik über Twitter. Er hat es bei seinem zweiten oder hätte es bei seinem zweiten Grand Slam Turnier geschafft, als Gesetzter in das Hauptfeld reinzugehen. Und bei den Granden à la Djokovic, Nadal, Federer hat das 6 bis 7 Turniere gedauert, bis sie das geschafft haben. Also da sieht man schon, hier ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Spieler, aber hat sich eine Bauchmuskelverletzung geholt. Trotzdem, man kann auch sehr gespannt auf ihn, auf Rasen sein. Er hat alles, um auch auf Rasen erfolgreich zu sein.
Bauchmuskel oder Leiste?
Ich dachte Bauchmuskel, aber...
Ich dachte auch Bauchmuskel und dann habe ich irgendwas mit Leiste gelesen. Ist auch egal, auf jeden Fall kann er nicht verletzungsbedingt antreten bei den French Open. Und dann müssen wir noch über Alexander Zverev sprechen. Der hatte ja mit einer Emergency Substitution in Genf gespielt. Er hat dann gesagt, 4:45, um 5 Uhr war Meldeschluss in Genf am Freitag vor einer Woche. Und um 4:45 hat ihn Rainer Schüttler angerufen und ihn dazu überredet, dann in Genf doch noch anzutreten, weil Fabio Fognini und Daniil Medvedev abgesagt hatten. Zverev hat zugesagt und hat dieses Turnier gewonnen. Nachdem er in der ersten Runde mit Ernest Gulbis keine Probleme hatte, hat er danach nur noch 3 Setzspiele gespielt. Im Viertelfinale gegen Hugo Delien in 3 Sätzen gewonnen, im Halbfinale gegen Federico Del Bonis und im Viertelfinale, Entschuldigung, gegen Nicolas Jarry 7:6, 10:8 nach einem völlig absurden Tiebreak im dritten Satz, wo er erst 3 Matchbälle hatte, dann 2 Matchbälle abwehren musste und 10:8 im Tiebreak gewonnen hat. Ich stelle mir die Frage, und das, die haben wir ja auch auf Twitter gestellt, ist das für ihn eine Geschichte, er hat Spielpraxis geholt, er hat enge Matches gewonnen und er fährt jetzt mit Selbstvertrauen nach Paris, oder hat er durch die 10 Stunden Spielzeit und vor allen Dingen durch die 6 Stunden Bruttospielzeit gegen Nicolas Jarry wegen 2er Regenunterbrechung dann eventuell schon ein paar Kräfte eingebüßt? Ich tendiere zu Nummer 1, weil er machte einen sehr glücklichen Eindruck nach dem Turniersieg gestern.
Vor allem nimmt das ja auch erstmal ein bisschen Druck weg. Wir haben so häufig über die Punkte gesprochen, die er nicht verteidigen konnte. Wir hatten schon angefangen, so als alle die Tennis folgen, die Punkte zu zählen, bevor es dann in München losging. Und es wurden immer weniger, weil er eben in der Lage oder nicht in der Lage war, die zu verteidigen. Also da jetzt erstmal ein paar. Du hattest es auf Twitter gepostet. Er ist jetzt erstmal die Nummer 10 im Race. Das sind sicherlich 2 Sachen, die er gerne mitnimmt. Er wird an sich einfach das Selbstvertrauen von Siegen gerne mitnehmen. Er hatte einfach vergleichsweise viele Niederlagen in den letzten Wochen. Das Spiel schien insgesamt immer noch zumindest ein Stück von seiner Bestform entfernt. Trotz des Sieges wird er deswegen wahrscheinlich auch nicht als einer der Favoriten nach Paris gehen. Das könnte ihm allerdings à la Elina Svitolina, mit der er ja wirklich immer verglichen wird, so ein bisschen den Weg öffnen, dass er so ein bisschen im Schatten jetzt erstmal dahin gleitet. Und ich bin mir fast sicher, kommt er hier ins Viertelfinale, dann nimmt er das dankbar mit und sagt, okay, hat irgendwie gepasst zum Ende der Sandplatzsaison und jetzt konzentriere ich mich auf den Rasen, wo ich ja auch ganz gute Chancen haben werde. Also ich denke auch, es sollte ihm eigentlich helfen, vielleicht werden ihm so ein bisschen diese Körner fehlen, sagen wir, falls er ins Viertelfinale gegen den Novak Djokovic kommt. Aber da muss er so erstmal hinkommen. Jetzt kann er erstmal sagen, Punkte, Selbstvertrauen mitgenommen. Vielleicht kann er jetzt einen Neustart hinlegen und gucken, wie der Rest des Jahres verläuft.
Und für so ein mieses Jahr wie es 2019 war, Platz 10 im Race ist nicht so schlecht.
Ja, zeigt natürlich auch, die ersten 5 sind so ein bisschen davongezogen bei den Herren, aber dahinter ist es einfach sehr, sehr offen. Und alle paar Wochen kommt dann so jemand in diese Gruppe vor, sei es Daniil Medvedev, sei es jetzt Zverev, sei es Nishikori am Anfang des Jahres. Also der Teil ist total offen. Da sind 10, 15 Spieler, die noch zu den World Tour Finals können. Und dazu gehört sicherlich er auch. Wenn er jetzt in die obere Gruppe stoßen will, dann muss wohl der ein oder andere Sieg bei einem Masters oder ein richtig gutes Grand Slam Turnier daher. Aber ich denke, er kann jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Ganz weit nach unten wird sicherlich nicht gehen.
Davon ist auszugehen. Das war unser erstes Daily Tous les Jours hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir freuen uns über Bewertungen, Rezensionen. Wir haben in den letzten Wochen wieder ein paar Rezensionen bekommen. Dafür bedanken wir uns sehr. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Vielen Dank, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr sagt, hier ist ein Podcast. Die informieren mich auch auf Twitter und auf Facebook den ganzen Tag über. Dann freuen wir uns darüber auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.